Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Teil 4 von Best of Doppelpunkt 2020, zweite Hälfte. Drei Chefredaktoren. In einer Sendung der Patrick Müller, der Arthur Ruttishaus und der Christian Dorr. Der Patrick Müller ist 45 und ist Chefredakteur von der CH Medienzeitungen. Der Patrick Müller ist ja schon sehr lange beim Peter Wander tätig. Und ich wollte ihn fragen, bist du eigentlich im Herzen ein treuer Mensch?
Ja, ich habe nach meinem Studium, das habe ich 2000, also Millennium habe ich das habe ich angefangen bei ihm.
In St. Gallen?
Ja, genau. Dann bin ich fertig gewesen, dann habe ich 1. Januar 2000 habe ich meinen ersten Job gehabt mit Peter Wanner und dann bin ich aber zwischenzeitlich bin ich dann mal nach Zürich. Tamedia
Ringier. Ganz weite Reise von Baden auf Zürich. Ist also kulturell also ein
Quantensprung. Ja, genau. St. Gallen war gefühlt noch fast näher gewesen. Nein, also und dann bin ich vielleicht 4 Jahre Ringier Tamedia gewesen und dann aber wieder zurück zum Peter Wanner. Ja.
Also schon über 15 Jahre hat es in dieser Zeit viel Abwerbungsversuche gegeben, weil du giltst als einer der talentiertesten oder hast gegolten als einer der talentiertesten jungen Chefredaktor, überhaupt Journalist, jetzt nicht mehr ganz so jung. Und so einen hat man sich angeln. Aber du hast immer gesagt, ich bleibe beim Peter Wanner. Warum eigentlich? Einfach, weil er dir immer mehr angeboten hat. Zuerst Chefredaktion Schweiz am Sonntag, dann ist es umgewandelt worden, weil man gemerkt hat, am Sonntag kommt man nicht so auf Touren. Schweiz am Wochenende. Und jetzt machst du jeden Tag Zeitungen. Das ist etwas gewesen, wo du einfach nicht hast können, irgendwie verlassen und bist einfach an dem Ort geblieben.
Ja, es hat sicher mit dem Peter Wanner zu tun. Wirklich ein Patron ist, der auf den Journalismus setzt, während andere Medienunternehmer, du bist auch eine von diesen Ausnahmen, aber andere haben einfach ihre Unternehmen verkauft, oder sind ausgestiegen und er ist da einfach immer auch treu gewesen. Das ist der eine Grund und das andere ist, dass auch unser Unternehmen derart entwickelt und gewandelt hat, mein Job, ich kann gar nie künden, um immer wieder ganz einen anderen Job können zu machen, eben von einer Wochenzeitung zu einem 24/7 Medium, wo man jetzt, das machen die anderen auch, aber einfach digital rund um die Uhr. Man kann eigentlich jederzeit, wenn man ein Mitteilungsbedürfnis hat, und das haben wir Journalisten oft, können wir das ausleben.
Du hast also ein unglaubliches Imperium von Zeitungen. Wie viele verschiedene Ausgaben sind das eigentlich, wenn man alles zusammenzählt?
Ja, die Zeitungen haben ja jetzt mal, was das gedruckte Geschäft betrifft, hat zwei Bünde, oder? Einen überregionalen Bund, für den bin ich verantwortlich, Schweiz, Ausland, Inland, Kultur, Sport, und dann einen regionalen Teil, und die haben eigene Chefredaktoren. Es gibt, unter der Woche sind es 18 verschiedene Regionalausgaben am Samstag Schweiz am Wochenende, sogar 31, oder? Haben wir sogar in Liechtenstein haben wir sogar noch eine Split-Ausgabe. Trotzdem heisst es im Untertitel Schweiz am Wochenende. Also, ja, das ist das Konzept, oder? Regionalisierungen, überall eigentlich praktisch in der Schweiz mittlerweile und im ersten Bund, im überregionalen, einen einheitlichen Teil.
Okay, und Zentrale ist in Aarau, wo eh nicht sexy tönt, aber ist dann noch dort im Megastieren Industrieviertel. Mm-mm. Weniger sexy kann man sich kaum vorstellen. Früher sind alle Zeitungen in der grossen Stadt und dort im Zentrum. Und ihr seid dort in der tiefsten Provinz. Wenn man rauskommt, vertrifft man vielleicht einen, der gerade ein Auto repariert oder sonst irgendeinen Lastwagen fährt. Aber eigentlich Menschen, die irgendwie zirkulieren oder Input, wo man dort direkt rüberkommt, ist überhaupt nicht möglich.
Nein, das ist das Gegenteil ist der Fall. Also seit ich ein halbes Jahr in Amerika war. Nein, ich sag dir jetzt, warum, Roger. Seit ich ein halbes Jahr in Amerika war, sehe ich das Aarau und das Industriequartier mit völlig anderen Augen. Nein, wirklich, wenn ich mit dem Velo aus dem Newsroom, vom Newsroom zum Bahnhof fahre, eben am Pneuecker vorbei, an Wohnblöcken vorbei, wo eben auch nicht gut situierte Leute wohnen, dann muss ich sagen, das hat etwas urbanisiert, wie in Amerika, außerhalb vielleicht von der Innenstadt. Das ist total urban in einem neuen Sinn, in einem modernen Sinn. Du musst schauen, in ein paar Jahren wird das so wie der, wo du das Tele Zürich Steinfels-Areal gegründet hast, ist das auch irgendwie völlig heruntergekommen gewesen und out gewesen. Das könnt ihr heute werden, dort alle Jahre nicht. Meine Prognose ist, in ein paar Jahren passiert das Gleiche mit dem Telequartier in Arren. Und nein, und dann aber noch etwas Wichtiges, Roger. Ich glaube, heute werden Zeitungen gemacht aus Blasen raus, oder? Das sind in der Regel alles Zürcher, die in der Zürcher, in der Kreis 4 und 5 und 1 wohnen und so weiter, wo die Zeitungen machen und die Newsportale und die haben dann auch, die sind dann auch in so einer Blase drin, was Themen betrifft. Beispiel Corona, oder? Dass es Gebiete gibt in der Schweiz, und da ist jetzt Aare auch schon fast zu städtisch, aber ich bin zum Beispiel letzte Woche bin durch Toggenburg gefahren und dann durch das Döstal mit dem Velo. Wenn du dort die Landschaften siehst und die Leute anschaust, und es sind, ist einfach eine andere Welt und unsere Leserinnen und Leser wohnen auch dort, die wohnen nicht alle rund ums...
Das ist dann überrascht.
Ja, nein, aber das ist eben vielen nicht... Nein, das habe ich immer gewusst, weil ich bin ja selber nicht Stadtzürcher, im Gegensatz übrigens zu meiner Frau. Also die Welt ist mir auch nicht so unbekannt. Aber nein, das wissen viele Journalisten nicht. Die machen Medien und eine Sichtweise einfach für ihresgleichen. Die SRG ist auch in Zürich, ein bisschen auch noch ein bisschen draussen, aber die wohnen da alle in der Stadt. Also da haben wir ein Problem. Und das ist zum Teil auch ein Grund, warum das Medien ein bisschen sich entfernt haben von der Bevölkerung.
Wie hast du das gefunden vom Blocher, die 1,1 Millionen, die er noch hat wollen einsacken und vom Bundesrat bekommen hat? Da haben wir jahrelang gesagt, der verzichte grosszügig und er verachte Politiker, die immer wegen Geld stöhnen.
Ja, also mehr unsere Zeitung hat das ja ausgebracht, dass er den Antrag gestellt hat. 2,7 Millionen, jetzt noch 1,1 Millionen. Ich denke, es ist katastrophal fürs Image. Und meine, seine tägliche Kursschwankungen von seinem Vermögen ist ja wahrscheinlich mehr als 1,1 Millionen. Das ist sicher nicht der Wert.
Sicher, wenn man Milliarden hat. Wieso macht er das? Ist er so sauer auf die in Bern, auf den Bundesrat? Und ist das Altersstourheit? Oder ist es Silvia, die sagt, hey, denen wollen wir nichts schenken?
Ja, ja, ich... Also ich habe ihn das gefragt, also er hat mir gesagt, zwei Gründe, oder? Das eine, er wäre jetzt auch älter und dann will man so gewisse Sachen, er wird 80, oder? Will man so gewisse Sachen bereinigen, er ist schon geworden, dort hat er gesagt, er wird es. Und der zweite Grund ist, dass er ja ein Misstrauen hat gegenüber denen in Bern, wie sie mit dem Geld umgehen. Er hat das Gefühl, er kann mit denen jetzt 1,1 oder so 2,7, er kann ein Gescheiteres anfangen.
Als nicht, ich wundere was. Gut, und ihr habt ja noch Fernsehsender, also fast alle Regionalsender sind bei euch. Dann 3 Plus ist gekauft worden. Peter Wann hat mir in einer Sendung gesagt, ich habe es auf dem Höhepunkt gekauft. Also er gewusst, es geht runter, hat aber nicht gewusst, dass Corona kommt und dass er einen das absoluten Höhepunkt bringt. Nein. Und darum ist natürlich die Frage, dort wird wahrscheinlich viel Geld jetzt reinbuttert und trotzdem kaufen die immer noch mehr. Jetzt haben wir gerade wieder einen Sender in Bern gekauft, der zweite Radiosender, private Radiosender in Bern. Wie tief sind denn die Kassen in der Zeit, wo man nach Bundesgeldern schreit, wo man immer noch weiter ausbauen kann?
Ja, also unser Unternehmen hat zwei Standbeine. Das eine ist Publizistik mit den Zeitungen, mit Online-Portalen, da bin ich drin. Und dann eben der Bereich Unterhaltung mit den Fernsehsendern, die du gesagt hast. Und das ist auch weitestgehend unabhängig voneinander. Also wenn neue Fernsehsender gekauft werden oder Radiosender gekauft werden, dann heisst das nicht, dass das Geld nachher fehlt in der Publizistik. Das sind zwei verschiedene Bereiche.
Bist du sicher?
Also,
ja, mittelfristig.
Ist, ja.
Hey, wenn dort, das, ich meine, wie viel 160 Kisten hat man gezahlt?
Das sagst
jetzt,
du.
Nein, das sage nicht ich, das ist öffentlich
hat das
publiziert. Ja, und es ist auch nicht dementiert, es sind halt 140 gewesen. Ja. A lot of money. Sagen wir mal, sehr viel Geld ist dort gegangen. Man hat sich müssen verschulden bei Banken.
Ist ja ein reichweiter starker Sender.
Aber ja, aber jetzt natürlich, die Werbung geht dort massiv zusammen, oder?
Ja.
Und das heisst doch, man blüht dort aus, und zwar auf hohem Niveau. Und irgendwann wird doch das auch auf dich zurückgehen, dass man dann sagt, Patrick, look, läuft nicht so gut beim Fernsehen, dort haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Ja. Und jetzt musst du halt nochmal 10% runterfahren.
Also am Schluss ist es das gleiche Unternehmen zu Amerika, das stimmt schon. Trotzdem, die Bereiche sind unabhängig auch inhaltlich, also gibt es nicht gegenseitige Direktiven. Wenn du fragst, wie tief sind die Kassen, auch da würde ich jetzt sagen, das musst du Peter Wanner oder den CEO fragen. Ich stelle einfach fest.
Aber du fragst ihn das alles.
Wir haben,
also, sagt, hast du immer noch Geld zur Neue posten und gleichzeitig wird Staatsgelder?
Ich habe ihn auch schon gefragt, wie finanzieren wir? Nimmt mich wundert, ob mich interessiert. Am Schluss ist es ja so,
und, dass was
unser,
hat er
gesagt? Unser Unternehmen und auch schon vor dem Joint Venture, wo der Peter Wanner mit AZ Medien alleine war, hat halt jedes Jahr einfach einen guten Cashflow gemacht. Wir haben sehr guten Cashflow gemacht.
Jetzt ist es eine spezielle Situation. Jetzt kommt zu der allgemeinen Werbekrise, kommt eben auch Corona dazu. Ja. Ich meine, jetzt bei euch zum Beispiel, die Inserate, Patenrückgänge, wie sind die jetzt in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Die sind Frankreich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, wie sie gar nicht viel haben. Oder wie
viel ja, haben. Also gut, was natürlich stabilisiert sind, Abonnement-Einnahmen, die sind gut. Die Leser sind uns treu und jetzt kommen wir mit den digitalen Abo. In einigen Gebieten haben wir das schon. Also wir wären auch, je länger, je mehr von den Nutzern, von den Lesern finanziert sind, von den Leserinnen. Und die Werbung bleibt aber wichtig. Aber die, früher hat man gesagt, es ist 2-2, 2 Franken Werbung, 1 Franken Leser, das kehrt sich jetzt mehr und mehr um. Darum hast du natürlich recht, das Abwärtspotenzial bei der Werbung ist dann auch gar nicht mehr so riesig, aber es ist immer noch ein riesen Teil, der da bei der Werbung reinkommt. Wir haben tatsächlich natürlich in der Lockdown-Phase gewaltige Einbrüche gehabt, wenn die Läden zu haben und die Möbelhäuser zu haben, dann kannst du in die Ferien gehen. Das spürt man natürlich. Es ist aber dann im Sommer wieder gekommen, stark gekommen und ich bin gar nicht so pessimistisch. Also wenn ich, kannst du ja selber durchblättern, es ist gar nicht so schlecht. Das ist, außer die Reisewerbung ist vieles wieder zurückgekommen. Und jetzt kommen wir digital Abonnement. Wir haben Ende November dort einen Launch von diesen Portalen. Alles ist paid Content.
Was zahlt man denn dort bei einem digitalen
Abonnement? Das sind etwa 14, 15 Franken im Monat. Also weniger als für den Druck.
Fast 200 Franken im Jahr.
Ja, aber hast natürlich...
Aber es ist immerhin noch viel. Also, Zeitungsabonnement kostet wie viel?
Ist etwa um die 500, also die gedruckte Zeitung. Also ist
Findet ihr euch da nicht kannibalisieren?
Nein, man hätte es eigentlich müssen viel früher machen. Ich glaube, das war die Ursünde der Verlage. Das sage ich nicht nur ich. Ich glaube, das ist anerkannt, dass man das zu lang gratis gegeben hat. Und irgendwann muss man kehren. Wir haben schon in gewissen Gebieten, in Zentralostschweiz, haben wir das bereits.
Ja. Bei mir ist der Patrick Müller, El Capo dei Tutti Capi von der TH Mediengruppe. In Sachen Zeitungsjournalismus, das SCG, wo die ins Digitale gehen und sagt, dort müssen wir die Jungen abholen. Was ist die Reaktion von dir auf den Move, der da öffentlich verkündet worden ist?
Ja, ist fragwürdig, oder? Also, ich meine, dass das SCG muss die Jungen anpeilen, ist klar, aber was sie jetzt macht im Digitalen, geht direkt ins Geschäft von der Privaten, ist aus meiner Sicht weder in der Verfassung noch von der Konzession her so deckt. Also das ist das Problem. Und wir haben vorhin eben gesagt, wir müssen Geld verlangen für Journalismus. Wenn natürlich jeder kann auf dem SRG-Portal alles gratis haben, die Privaten müssen Geld verlangen können, wird das für uns extrem schwierig.
Ganz eine extreme Situation von der besten zu der schlechtesten in Europa innerhalb von wenigen Wochen. Alle reiben sich die Augen, auch der Bundesrat. Jetzt hat er endlich am letzten Mittwoch sich wieder mal geäussert, nach langen Konsultationen mit den Kantonen. Man muss ja den Trend kehren, man kann nicht einfach stoppen. Patrick, meinst du, das langt?
Ja, ich bin überfragt. Also ich hoffe es natürlich. Und ich glaube es eigentlich auch. Wir haben jetzt Daten gesehen, wo bereits vor diesen bundesrätlichen Massnahmen vom 18. Oktober, die sie gemacht haben, dort haben wir einen Sonntag beschlossen, dass dort eigentlich der R-Wert schon wieder zurückgegangen ist. Ich habe das Gefühl, dort, wo es über 3'000 aufgegangen ist und dann über 5'000, das hat wie bei den Leuten einen Schock ausgelöst und dann müssen sie ihr Verhalten ändern. Oder die bundesrätlichen Massnahmen ist das eine, aber die tägliche Neuinfektionszahl, wo ja alle sagen, tönt nicht nur die Zahl anschauen, die ist gar nicht so wichtig und es gibt eine andere Zahl, aber die hat eine enorme Wirkung, ich glaube, auf die Sensibilisierung der Leute und ich die Hoffnung und eigentlich die Erwartung, dass das die Leute jetzt vernünftig macht, dass sie weniger Kontakt haben, dass sie vorsichtiger werden.
Bei mir ist der Patrick Müller, El Capo dei Tutti Capi von der TH Mediengruppe in Sachen Zeitungsjournalismus. Was ist unser nächster Musiktitel oder dein nächster Musiktitel?
Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
Yeah.
Ricardo Rutti Sauser ist seit Jahren Chefredakteur sowohl vom Tagesanzeiger wie von der Sonntagszeitung. Und ich wollte ihn unter anderem fragen, wie kann man so ein Pensum durchziehen und was sind die wichtigen Aufgaben, die er zu erfüllen hat?
Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass ich doch ein Journalist bin mit sehr viel Herzblut im ganzen
Das kann ich also bestätigen.
Das ist sicher ein Punkt, wo mich da gebracht hat, wo ich bin. Und das Zweite ist natürlich, das ist klar, oder? Wir haben müssen versuchen, Gebilde zu machen aus den Redaktionen, wo führbar werden, wo auch effizient werden. Das ist man sich nicht gewöhnt gewesen bei einem Tagesanzeiger früher beispielsweise, dass man im Verbund muss arbeiten. Ich habe das gekannt aus anderen Redaktionen her und das hat mir sicher einen Vorteil gegeben, weil ich auch Vorschläge machen konnte, auch wie man so etwas könnte machen.
Vor 2 Jahren, so habe ich vernommen, hat man beim Tagesanzeiger mit einem Schlag ein Drittel von der Redaktionen runterfahren, alle Leute rausrühren und eben Frühpensionierung, wie das alles so schön heißt. Du hast dich da dagegen gestellt und hast dich dort durchgesetzt, weitgehend, jetzt geht es einfach Stückchen um Stückchen weit runter. Aber das war, glaube ich, ein Hosenlupf gewesen, damals, Arthur, oder?
Ja, sagen wir es mal so, der Drittel ist übertrieben, das stimmt nicht. Aber natürlich ist es darum gegangen, wie viel wir die Redaktion verkleinern. Und ich bin davon überzeugt gewesen, dass es nicht zielführend ist, wenn man das macht mit einem riesen Klapp, sondern wenn man einen Plan hat, wie und wo das man hin will. Zudem haben wir auch ganz viele neue Aufgaben gehabt und immer noch. Und ich habe dann das können dem Verwaltungsrat so erklären, damit sie gesagt haben, okay, wir gehen den Weg, wie du das
hast. Und das haben wir gemacht, aber es geht natürlich weiter. Sind weitere Kündigungen schon in der Pipeline, die du siehst, die du musst aussprechen?
Also, wie gesagt, vorher hat es eben keine Kündigungen gegeben, sondern man hat, so, wie man dem so schön sagt, auf natürliche Fluktuation gesetzt. Das machen wir weiter. Das ist einiges besser, als wenn man muss den Leuten gegenüberstehen und sagen, lass mal, wir haben keinen Job mehr für dich. Das ist etwas, was ich wirklich versuche zu vermeiden, wenn das immer geht. Ich glaube, das ist auch die soziale Verantwortung, die ich habe, als Chefredakteur. Und von dem her, wenn wir jetzt schauen, wie das weitergeht, natürlich, Medien müssen sparen, das ist so, das ist weltweit so. Man muss überlegen, wie wird man effizienter. Es braucht Leute mit neuen Fähigkeiten, gerade auf den Redaktionen von Zeitungen, weil das digital viel, viel wichtiger ist. Ich meine, es ist jetzt alles mobile first. Ich meine, das sieht man innerhalb von der Redaktion, das sieht man, wie die Abläufe sind. Das heisst, man muss anders arbeiten. Meine, das sieht man auch. Meine, schau mal die NZZ an, wie die heute aussieht. Das sind noch 2 Bünde print und alles wild durcheinander gemischt. Vor etwa einem Jahr waren es noch 4 Bünde gewesen, doppelt so viel. Alles
ja,
schön.
Und vor X Jahren waren es 3 Ausgaben pro Tag.
Ja, so Arthur, ist das ist klar. Anderes, ja.
Gut, das ist die Veränderung in der Branche. Ja. Aber eben, wenn jetzt weitere, sage ich mal, eben natürliche oder unnatürliche Fluktuationen kommen, wie kannst du dann das in der Redaktion vermitteln, dass man weiter sparen soll, wenn Besitzer, also die Familie Konings, Dutzende von Millionen an Dividenden beziehen und gleichzeitig muss man in der Redaktion sparen, gleichzeitig will man jetzt auch vom Staat Gelder holen. Wie geht das auf? Wie argumentierst du da?
Ich meine, die TX Group, wo ja alles darunter gehört, auch irgendwelche Jobs.ch und Homegate und weiss ich was, das ist ein profitables Unternehmen, vor allem gewesen, letztes Jahr noch, vor dieser ganzen Corona-Krise.
Und ist es immer noch? Also auf dem Weg, sind die Teile immer noch profitabel oder sind die rot?
Ich glaube, sie sind mehrheitlich profitabel. Gewisse haben sogar profitiert, also so Ricardo, soweit ich das weiss, aber das ist jetzt nicht so mein Business, was jetzt die dort haben. Mein Business sind Zeitungen, die Bezahlzeitungen. Und da ist es natürlich schwierig geworden wegen der Werbung, die weggefallen ist. Der Vorteil am Ganzen ist, und das ist schlussendlich das, was mich für die Zukunft optimistisch macht, wir haben sehr viele Online-Abonnenten gewonnen. Und das ist ja das Modell, das wir in Zukunft...
Und verdient man dort etwas dran? Oder im Vergleich zu denen, die dann vielleicht nicht mehr Zeitung abonnierten? Was ist das Verhältnis zwischen dem, was ein Online-Abonnement kommt und das von einer Tageszeitung, die man in der Hand haben kann?
Es kommt darauf an, oder? Also wenn du mal nur Mobile hast, ist glaube ich, das Billigste, was man jetzt machen kann, ist 15 Franken pro Monat. Eine Zeit lang waren es 99, das ist natürlich viel weniger. Du hast aber nur, was auf dem Handy ist. Jetzt muss aber eins wissen, wenn man die Preisvergleich macht mit dem Print, dass natürlich bei der Printausgabe, bis die daheim ist, sind zwei Drittel von der Kosten sind eigentlich Druckkosten, Papier und bis sie bei den Leuten daheim ist. Je nachdem, wo einer wohnt, sogar noch mal deutlich mehr. Und darum kann man auch günstiger sein, wenn es nur online ist.
Gut, also, aber trotzdem, mit dem die Firma aufteilt, vier verschiedene Bereiche macht, kann man natürlich einen Bereich machen, Bezahlzeitungen, wo es nicht so gut aussieht, und dann dort in Bern die hohle Hand machen. Sieht es aus Sicht von aussen, oder?
Das ist jetzt eine Interpretation von dir. Ich will einfach mal sagen, dass die meisten...
Ist sie falsch?
Die meisten, die Radio gemacht haben, privates Radio, eigentlich Geld bekommen vom Staat schon lange für etwas,
was ich... Alle privat und alle gleich viel, was ein bisschen so über den Daumen gepeilt war und was unsinnig war. Sogar, ja, und jetzt mache ich reden. Ich rede ein bisschen von meiner Meinung. Ja. Sogar die Radios, die Gebühren bekommen und sich zu zwei Drittel oder zur Hälfte mit Gebühren finanzieren, die haben gleich viel bekommen, wie die Radio, die null Gebühren haben, wegen dem Wegfall von der Werbung. Was ich also erzähle, was soll ich eine krude, wirklich nicht sachgerechte Verteilung gefunden habe. Klammer geschlossen.
Was noch dazu kommt, gerechtfertigt ist ja eigentlich, weil man sagt, man will Informationsvermittlung haben. Das ist das, was der Staat fördert. Und da hat es einen Haufen, die machen nicht wahnsinnig viel. Jetzt, du bist da die Ausnahme bei Radio 1, eindeutig.
Oder? Danke.
Ihr habt eine super Nachrichtenredaktion, vor allem verglichen mit vielen anderen. Also das ist etwas ganz anderes, oder? Und meine, gut, jetzt ist
machen Talkradio, machen lange Wortsendungen wie die. Gibt es auch sonst nie mehr im privaten Bereich.
Und dann nachher kannst du die Frage, ja gut, bei den Zeitungen ist es natürlich so, dass wahrscheinlich, wenn man das jetzt nicht macht und wenn es keine staatliche Förderung gibt, dass es dann wahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit nur noch eins oder vielleicht zwei Verlage gibt, die das stemmen in der Schweiz.
Ja, aber Moment, das ist ja nicht Arthur, das, aber früher ist ja... Finanzierung, Querfinanzierung innerhalb der Zeitungen. Die Inserat haben die Redaktionen mitfinanziert. Und jetzt, indem man Sachen rausgenommen hat und das bei jobs.ch oder eben an anderen Orten hat, holt man dort das Geld rein und das fehlt dann der Zeitung. Das müsstest du, aber ich bin überzeugt, das machst du. Das sagst du, ich müsste doch eigentlich das Gesamtbild anschauen und jetzt nicht Zeitungen blüten lassen, wie man neue Konstruktionen gemacht hat.
Ja gut, schau doch ein Haus an wie die NZZ oder schau ein Haus an wie die AZ Media. Stell dir mal vor, wenn die das alles nicht haben, dann gibt es die relativ gleich mal nicht mehr. Also bei der NZZ vielleicht, weil es irgendeinen Philanthrop gibt, aber ich meine bei der Aargauer Zeitung bzw. CH Media, wie es jetzt ist, oder? Die haben da all die Jobs und all das, was wir da so nebendran noch haben, bei der Tamedia glücklicherweise, haben die nicht. Und das,
aber die machen immer noch Gewinn. Die machen ja immer noch Gewinn. Weisen immer noch Gewinn aus.
Ja, du musst einfach in die Zukunft schauen. Man sieht ja, wohin die Werbeeinnahmen gehen. Und dann sieht man ungefähr, was die Redaktion plus der Zeitungsvertrieb kostet. Und dann weiss man, wo das sich die beiden gerade kreuzen. Und das ist nicht so weit in der Zukunft.
Gut, also, früher mal Chefredakteur vom Tagesanzeiger war eine absolut nationale Figur. Es hat schon Wechsel gegeben an dieser Position, die bis ins Bundeshaus Wellen geworfen hat. Heute weiss eigentlich niemand mehr, wer Chefredakteur ist vom Tagesanzeiger. Ich habe noch ein bisschen umgefragt, wer ist das? Niemand hat gewusst, dass die heissen Mario Stäuble und Priska Amstutz. Vor allem Priska Amstutz, da habe ich also auch ein bisschen gestaunt, als ich ein bisschen nachgeschaut habe, was sie für einen journalistischen Rucksack mitbringt. Bolero war sein Style bei Ringier und erst seit Anfangsjahr da beim Tagesanzeiger, als erstmal in einer ernsthaften Tageszeitung. Und da frage ich mich, bist du einfach unter dem Zwang gewesen, gemäss jetzt am Zeitgeist Mann und Frau dort hineinzubringen und hast eigentlich keine erfahrene Journalistin gehabt, die sich für das Amt geeignet hat? So scheint es mir.
Nein, so ist es nicht. Ich meine, du hast natürlich... Und das ist vielleicht ähnlich wie ich, hast du einen völligen Newsblick auf eine Zeitung. Du willst einfach die Headlines von der Politik und Wirtschaft lesen und das ist das, was dich interessiert. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein Teil von der Bevölkerung sind, aber ein grosser Teil von der Bevölkerung will auch anders lesen in einer Zeitung. Die wollen lesen über Erziehung, die wollen lesen über Kultur, die wollen lesen über gesellschaftliche Themen und für das brauchst du eine andere Art von, von Journalisten. Und das ist da völlig gegeben. Ich meine,
aber das ist ein sehr leichter journalistischer Rucksack, würdest du bestätigen. Und vor allem auch nicht profilieren. Weil eben du profilierst dich mit Artikeln, du schreibst noch viel. Du bist einer der profiliertesten Journalisten. Aber die Chefredaktorin, oder angebliche Chefredaktorin, von der habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gespürt, richtig?
Also wirst du noch merken, sie hat jetzt zum Beispiel auch den ganzen Zürich-Tipp neu gestaltet. Das war das Erste, was sie hätte machen müssen. Und dürfen machen schlussendlich. Ich meine, ich finde, es hat ein lässiges Resultat gegeben, wenn es jetzt natürlich in den ganzen Corona-Zeiten ein bisschen schwierig ist, irgendein Ausgeh-Magazin zu machen. Ich glaube, das ist jetzt für die nächsten paar Monate halt ein bisschen schwieriger. Aber zukunftsgerichtet eine Zeitung zu machen, die eben auch online gelesen wird, da musst du auch eine weibliche Leserschaft ansprechen. Und das macht sie mit ihren Themen. Das ist eindeutig so. Und das braucht es. Oder? Sonst nachher richtest du dich einfach als ein paar Hardcore-Polit-Junkies, wie wir das vielleicht sind. Und das reicht einfach nicht. Und das ist auch nicht die Funktion von einer Zeitung.
Gut, also die Media, TX Media, hat sich auch mit den Süddeutschen zusammengetan, im redaktionellen Bereich. Süddeutsche, muss man noch sagen, neben der Frankfurter Allgemeine, die renommierteste deutsche Zeitung. Ihr übernehmt relativ viel von dort. Als Leser kann man es nicht so erkennen, was kommt aus Deutschland. Müsst ihr dann zum Teil so gewisse teutonische Begriffe rausnehmen, durch Helvetismen ersetzen und ein bisschen abkürzen. Und wie viel von denen haben wir eigentlich täglich im Blatt, Arthur?
Es ist so, wir haben vor allem das Korrespondentennetz zusammen mit denen. Da zahlen wir einen rechten Teil dran. Es sind ein paar Korrespondenten, die früher beim Tagesanzeiger waren, arbeiten jetzt für die Süddeutsche und wir zahlen es. Und dann ist der Auslandteil in dem Sinne zu einem grossen Teil von denen gemacht.
Aber ist das gut? Jetzt ja. Eine von der grossen Schweizer Zeitungen, also ja, wenn man jetzt alles schaut, Berner Zeitung, Bund, Basler Zeitung, Landboten, you name it, dass das irgendwie aus deutscher Küche kommt.
Ja gut, ich meine, ich weiss nicht, in der Realität, wo ich geschafft habe, bei kleineren Blättern, ist es so gewesen, wenn du einen Auslandteil gemacht hast, dann hast du mit Leuten geredet, die irgendwo in, wegen mir in Washington waren und die haben einen sogenannten Bauchladen gehabt und die haben dann für die Schweizer Zeitung plus weiss ich wie viele deutsche Zeitungen einmal geschrieben und meistens haben sie auch Hochdeutsch geredet. Also in dem Sinn ist das nicht wahnsinnig viel anders.
Mal, ist anders. Die grossen Zeitungen, die haben natürlich eigene Leute vor Ort, bis zum, was soll ich sagen, fast schon zum Exzess vormacht das jetzt die NZZ mit einer riesigen Redaktion in Berlin, wo dort offenbar Verlagspolitik ist. Das ist also nicht vom Bauchladen rum.
Ja, aber, ich meine, in Berlin
hast du das Gefühl, das ist...
Weißt du, in was? Berlin haben wir ja auch jemanden eigener und in Brüssel okay. Haben wir auch jemanden eigener und in Washington auch, oder? Also das gibt dann schon dann? Gewisse Sachen, ja, in Italien auch noch. Aber okay. Ich meine, wir können es nicht leisten, nur für den Tagesanzeiger Japan eine Korrespondenz zu haben, wo wir 100% zahlen. Weil, ich meine, schlussendlich gibt es einfach zu wenig, wo wir ihm Plattform bieten können, oder?
Genau. Also, jetzt gibt's ja immer mehr Zusammenlegungen. Das Neueste ist die Situation in Bern. Da ist ja seit Jahrzehnten über das Berner Modell geredet worden. Berner Zeitung und Bund. Und, dass sich das soll ergänzen soll. Man will es nicht zusammenlegen. Jetzt haben das nicht zusammengelegt. Und haben es trotzdem zusammengelegt. Nämlich die Redaktion am gleichen Ort. Und dort sollen zwei verschiedene Produkte rauskommen. Der frühere grosse Mann von Bern, der Charles von Gafferiet, wird sich wahrscheinlich im Graben umdrehen, wenn er jetzt von dem gehört. Und die Frage ist das noch glaubwürdig? Zwei Titel, die über das gleiche Gebiet berichten und alles aus einer gleichen Redaktion.
Also im Moment ist es ja nicht so. Oder? Im Moment gibt es eine Redaktion Bund, es gibt eine Redaktion Berner Zeitung. Die sind seit, glaube ich, 10 Jahren oder noch mehr im gleichen Haus und machen Zeitungen, die sich im Lokalteil deutlich unterscheiden. Den Mantelteil, den haben sie alle von der Redaktion der Media her. Also das ist der gleiche, mit vielleicht ein paar Seiten weniger, je nachdem wie der, wo der Tagesanzeiger hat. Das ist so der Mantelteil, was international ist. Und alles, was regional ist, machen die selber für ihre eigene Region. Was jetzt,
und neu?
Was man sich überlegt, ist, ob es bringt, heute noch, dass wir, sagen wir mal, die Stadtausgabe von der Berner Zeitung und der Bund gegeneinander aufstellen, also als Konkurrenz zueinander, oder ob man dort zusammen schafft. Das ist das Projekt, das wir anschauen. Das fährt dann irgendwann im April ernsthaft an, dass man dort ein Projekt macht, wie will man da in Zukunft gehen. Und dort ist die Frage, bringt es das oder bringt es das nicht? Ich meine, schlussendlich bei zwei Drittel von der Artikel könntest du es wahrscheinlich austauschen und keiner würde es merken.
Heutzutage ist so vieles mehr. Also wir reden da mit dem Arthur Ruttishauser, Capo, der Tutti Capi von dieser ganz grossen Zeitungsgruppe. Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Titel ist Burden of Shame von UB40.
Christian Dorr ist Chefredakteur von der ganzen Blick-Gruppe. Ich habe ihn gefragt, wie er zu so vielen Interviews kommt mit Prominenten und wie er da dabei vorgeht, zum Beispiel beim Gianni Infantino.
Wir sind die Sportredaktion von der Schweiz, die auch am meisten recherchiert, die natürlich auch ein grosses Publikum hat. Sonst kommt er zu uns. Und ich glaube, wenn jetzt Infantino zu dir würde kommen, würdest du auch nehmen. Aber wir haben da,
Er ist eben nicht gekommen.
Aber wir haben auch ein halbes Jahr daran gearbeitet, dass er zu uns kommt. Das geht einem auch nicht in den Schoss rein. Und wir haben einen Sack. Eine Frage, die wir nicht gestellt haben und nicht müssen stellen, das sind harte Interviews. Weil sonst, wenn wir das nicht würden machen, das wäre für uns schlecht und für ihn schlecht.
Also erstmal der Titel «Infantino bricht sein Schweigen». Da hat man das Gefühl, jetzt packt er aus. Jetzt erzählt er. Und dann erzählt er so Sachen, dass die Ethikkommission, die neue, natürlich viel besser sei als die alte. Die alte hat immerhin den Blatter eingeklagt und auch noch den Platini, also die mächtigsten im Weltfußball. Während die neue Ethikkommission, von der hört man eigentlich nichts, außer wenn sie irgendeinen ganz Korrupten in Afrika absetzen. Aber die entscheidenden Fragen sind zum Lauber gewesen, zum Bundesanwalt und zu dem dritten Treffen. Und der sagt zum wiederholten Mal bei dir, ich mag mich nicht daran erinnern. Und sie wissen ja auch nicht, mit wem sie vor einem Monat sind go essen gegangen. Und welche Frage wäre dann die automatisch nächste Frage gewesen, die ich natürlich gestellt hätte als Interviewer, die du nicht gestellt hast?
Und welche würdest du stellen?
Ja, aber sie haben doch eine Agenda, steht doch alles in ihrer Agenda drin. Sie sind doch durchgetaktet, sie können doch das nicht nachschauen. Sie können nicht sagen, ich mag mich nicht erinnern, ob ich ein drittes Treffen gehabt habe.
Also ich kann mir ja das auch nicht vorstellen, dass man sich das nicht mehr daran erinnern kann, ob man ein drittes Treffen gehabt hat oder nicht. Aber das ist ja genau ein Gedanke, den sich ja jeder Leser dann selber machen soll. Wichtig ist, dass man, die Frage stellt. Und das ist ja auch quasi das Gute an Interviews, wenn man die richtigen Fragen stellt, ist das immer natürlich auch eine Plattform für die Interviews, die natürlich, aber der Leser kann sich ein Bild machen, ist jetzt das echt glaubwürdig oder nicht? Ehrlich gesagt, wir sind ja alle, wenn wir ein Treffen nicht dabei gewesen, also die absolute Wahrheit, oder wie Glencore haben wir nie, es gibt immer zwei Seiten, aber man muss dann auf den Grund
gehen, dass noch zwei
der Leser ein Bild machen kann.
Nein, der kann sich dann eben kein Bild machen, weil er schwaffelt dann über etwas. Eben, sie wissen auch nicht, mit wem sie vor einem Monat sind gegangen. Und dann hast du die zweite wichtigste Frage nicht gestellt. Was ist denn mit dem Lauber besprochen worden? Warum hat er ihn getroffen? Wenn man weiss, dass das Verfahren läuft. Weil du oder ich
das
Problem haben.
Wieso ja, das Herrin? Was er mit ihm besprochen? Natürlich haben wir das gestellt. Das ist ja der Kern.
Aber er hat keine Antwort zu dem gegeben.
Doch, er hat keine Antwort. Ich weiss, dass es jetzt wird, aber er hat sinngemäß gesagt, ich kann wählen, oder ich wollte aufräumen bei der FIFA und ich wollte kooperieren mit ihm und darum habe ich ihn treffen.
Aber das geht doch einfach nicht. So. Ja. Ja, aber nein, aber ich meine, er hat das Verfahren am Laufen und so. Da kannst du oder ich oder alle anderen können nicht, dass in Hotelzimmer irgendwelche Hinterzimmer mit dem Bundesanwalt im Vorfeld besprechen. Das ist einfach skandalös. Hat er übrigens auch den Job wegen dem verloren.
Gut, ich bin ja nicht da, um weder den Bundesanwalt noch den Infantino zu verteidigen, sondern um das Interview, das wir hatten, zu verteidigen. Und dass wir selbstverständlich den Infantino als Erste im Blick haben wollen, das ist unser Anspruch und das gelingt uns.
Wir haben ihn nicht als Erste gehabt, es ist eine neue Pressekampagne gewesen, an drei Orten ist er gekommen, wo es harmlos war, hat nie ein Interview gegeben, hat übrigens auch keinen Pressechef mehr, was es noch nie gegeben hat in der FIFA. Also das ist einfach ein Teil von einer PR-Kampagne gewesen und da wäre ich jetzt nicht so wahnsinnig stolz drauf, Christian, wie du das vorher gesagt hast.
Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich immer stolz darauf, wenn jemand beim Blick sich bei uns stellt und zuerst bei uns dort auftreten. Das ist der Anspruch, den wir haben und wo uns auch sehr häufig gelingt, den einzulösen.
Gut, sind Geschichten, die ihr habt, oder vor allem die ihr auf Seite 1 setzt, sind das Geschichten, die auch stimmen müssen?
Ja, selbstverständlich. Was ist denn das für eine Frage?
Ja, man kann auch die Leute lecken, oder? Man kann auch die Leute lecken. Machen die das nicht?
Nein, das machen wir nicht, weil das würde sich ja völlig gegen uns drehen, oder? Meine Glaubwürdigkeit ist ja unser allerwichtigste Kapital. Die eben 1,2 Millionen Leserinnen und Leser jeden Tag allein digital, die würden doch nicht mehr kommen, wenn sie das Gefühl haben, ich werde da dauernd geleitet, oder es ist übertrieben, oder es ist unser Ziel, oder ich bin nicht gut informiert. Das ist das Allerwichtigste. Was nicht heisst, und du wirst auch irgendein Beispiel haben, wo das schiefgelaufen ist, was nicht heisst, dass nicht Fehler passieren. Wir haben 250
Nein, Texte nicht Fehler Tag. Passieren, sondern bewusste Fehlinformationen. Nein. 14. September. Sensationsstudie des Labors Spiez. Naturheilmittel wirkt gegen Corona-Schlagzeilen und so weiter. Und da wird auf Echinaforce eingegangen und gross wird das promotet. Und am nächsten Tag ist alles ausverkauft in allen Apotheken, was ich stolz gemeldet habe. Blick hat wirklich Wirkung. Nur natürlich, das Mittel hat keine Wirkung, wenn ihr dann später zurückbuchstabiert habt.
Gut, wir haben eine Studie zitiert vom Labor Spiez, wo eine sehr renommierte Adresse ist. Und die Studie ist besprochen worden in einer medizinischen Fachzeitschrift. Und wir haben nichts geschrieben, das nicht dort drin steht. Auch mit all den Unsicherheiten, die es noch gibt, nützt es nichts. Wir haben dort nicht übertrieben.
Aber Naturheilmittel wird gegen Corona, Ausrufzeichen. Das ist Schlagzeilen.
Ja, und da musst du alle Ziele noch vorlesen.
Du als Chefredakteur, nützt es doch einfach. Ja, Sensationsstudie, oder? Also es ist aufgeheilt worden ohne Ende. Und du als ehrbarer Journalist hättest müssen sagen, den Leuten Hoffnung machen auf etwas, wo einfach nicht verhebt. Das ist irgendwie fatal. In einer Situation, wo alle so verunsichert sind, haben dann also am Tag nachher übrigens gemeldet, aus der Laborstudie ließen sich wissenschaftlich keine medizinischen Schlüsse ziehen, sagte der Sprecher von Swissmedic. Präparate mit Echinaphor Vorrat zu kaufen, sei nicht angebracht und so weiter und so fort. Dann haben sie es dann selber wieder zurückgenommen. Aber einfach auf die Art und Weise, auf die billige, leckere Art und Weise, Schlagzeilen zu machen, in so einem heiklen Bereich, in einer besonders heiklen Situation, das finde ich unethisch.
Ja, aber das stimmt nicht, was du sagst. Also wir haben, erstens sind wir in dieser ganzen Pandemie die Stimme der Vernunft und nicht die anheizen.
Das ist nicht Vernunft.
Die Studie von dem Labor Spiez, sollen wir jetzt die verheimlichen, wenn man sagt, das gibt den Leuten falsche Hoffnungen. Wir haben geschrieben, was dort drin steht, mit allen Unsicherheiten, die es gibt. Sie weiss man bis heute nicht genau, nützt das nicht.
Sicher nützt es nicht.
Ja, ich weiss nicht.
Es ist ja nachher nie mehr gekommen. Oder es ist wie Hydroxychloroquin von Donald Trump und so, wo man irgendwie einfach den Hype macht, um Aufmerksamkeit überzukommen, für ganz viele Jahre.
Es ist wichtig, ja, was ist die Quellen von einer Geschichte. Und eine Studie vom Labor Spiez, wo wirklich eine renommierte Anstalt ist, die übrigens auch nie gesagt hat, ja, stimmt irgendetwas nicht, was der Blick geschrieben hat, weil es ja eben auch gestimmt hat, dass wir dann über das berichten. Ja, dass die Studie gibt. Was hat nicht gestimmt in unserem Text? Anders gefragt.
Also, auch schon bei Hydroxychloroquin, das hat man dort gemacht. Da hat man das auch im Labor getestet und hat das Resultat gebracht. Dann hat man es am Mensch getestet und dann hat es kein Resultat gehabt. Da hat man nicht einmal eine Studie am Mensch gemacht. Also, das ist völlig irrelevant. Das ist natürlich gepusht worden. Ihr schreibt da auch, das sagen Homöopathen und Schulmediziner. Also ganz klar, gewisse interessierte Kreise hoffen natürlich, dass da ein Echinaphors kann helfen. Aber wenn es so einfach wäre, dann wäre Corona kein Problem.
Aber dann musst du deine Kritik ans Labor Spiez richten, wo die Studie gemacht hat. Wir haben aus deren heraus zitiert.
Nein, also ihr habt es aber aufgejassen bis zum Gegner. Ich finde das nicht so. Übrigens gibt es ja mehrere Klagen, die gegen den Blick an uns kommen, die von der Schweizer Presserat kommen. Und die gewinnen dann meistens auch. Und dann schreiben sie auch. Und sagen, Klage abgewiesen. Aber jetzt zum Beispiel, habe ich auch gesehen, letzte Woche ist eine Rüge angenommen worden. Und das hat dann der Blick nicht vermeldet.
Nein, das stimmt nicht. Die haben wir vermeldet. Online und im Print ist die abgedruckt worden. Das ist der Fall Grenchen. Ich habe das geändert, wo ich vor knapp 4 Jahre angefangen hat, der Blick gar kein Presseratsentscheid abgedruckt. Ich finde das falsch. Der Presserat ist eine wichtige Institution und auch die Rechte und Pflichten der Journalisten, die sind wichtig. An die tun wir uns auch halten. Manchmal passieren Fehler und wir tun das akzeptieren und wir tun jedes Urteil vom Presserat abdrucken, ob wir jetzt gewinnen.
Also, apropos Berset, da sind wir jetzt in seiner Affäre sehr, sehr zurückhaltend. Franka Meier hat am letzten Sonntag geschrieben, keine Geschichte und so. Und da frage ich mich, welche Boulevard-Geschichten machen da? Welche machen der gross, welche machen der klein oder welche machen der gar nicht? Weil zum Beispiel bei Herrn Darbele, der eine Affäre hatte, ganz grosse Blickgeschichte, aber Berset, Freund des Hauses auf eine Art und Weise oder Freund von Frank A. Meyer, dort haben sie das so klein wie möglich gehalten jetzt.
Nein, das hat keinen Einfluss, wem etwas nützt und wem etwas schadet und wer jetzt wo vielleicht befreundet ist oder nicht. Ich habe Berset ganz klar gesagt, wir berichten über alles, was die Erpressung anbelangt. Und hat die Bundesanwalt den Job gut gemacht, ist er erpressbar gewesen und. Aber wir berichten nicht über eine allfällige private Angelegenheit, die in dieser Beziehung zu dieser Frau, die ihn erpresst hat, steht.
Ja, aber Herr Darbele hat das gemacht und bei anderen Fällen auch.
Also Herr Darbele war noch vor meiner Zeit gewesen, aber was ich weiss, ist ja, dass mit ihm einen Vertrag gegeben hat und dass das ja mit seinem Wissen und seinem Einverständnis passiert ist.
Man hat ihm gesagt, wir haben die Geschichte und so und hat gesagt, okay, ich gebe sie uns exklusiv, aber sie muss so und so laufen, was auch nicht journalistisch sauber ist natürlich.
Ja, ich bin, wie gesagt, noch nicht beim Blick gewesen, darum weiss ich Details nicht, aber ich weiss, dass das wie mit ihm zusammen gemacht wurde. Wenn jetzt Herr Berset zu uns kommt und sagt, ja, wir können die Geschichte zusammen machen, das sind Bedingungen, dann würden wir sie auch machen, aber ohne seinen Willen tun wir nicht im Privatleben von einem Bundesrat schnüffeln.
Früher eben, sind wir bei den Lastwagenchauffeuren gewesen, die haben dann ihre 9-Pause in der Beiz gemacht, haben den Blick gelesen und du gehst eben als WEF rauf und nicht nur als Journalist, um darüber zu berichten und die Reichen zu treffen, sondern auch noch als Fan holst dir 2018, glaube ich, das Autogramm von Donald Trump und hast dich da abbiedert beim mit dem Kampfruf «We are the biggest newspaper in Switzerland» und hast dann hoch den Blick gehebt mit seinem Autogramm. Ja, ich habe das sehr peinlich empfunden.
Nein, das war eine super Marketingaktion, dass der US-Präsident den Blick signieren. Ja, ich bin der Einzige, der dort so nah dran gekommen ist. Und ich bin mir dann auch nicht zu schade, um das zu machen, was jetzt jeder Reporter würde machen. Nein, das ist eine super Aktion. Ich würde etwas anders machen, weil es hat ja dann wirklich viel zu reden gegeben. Etwas würde ich anders machen bei dieser Aktion. Ich würde ihn immer noch unterschreiben, den Blick. Aber ich würde ihm eine kritische Frage dort noch stellen. Das habe ich nicht gemacht. Ich war so überrumpelt, dass er eigentlich auf mich zukommt und den Blick unterschreibt. Das würde ich anders machen.
Wie big ist denn der Blick heute noch? Wie viele Zeitungen verkaufen die pro Tag?
Ja, das sind
wie hoch ist die Auflage?
Ja, etwa 100'000. Wir haben etwa 400, also wir haben genau 403'000 Leser im Print. Das ist zurück über die letzten Jahre und wird wahrscheinlich und noch zurückgehen.
Massiv.
Und digital massiv haben wir 1,2 Millionen. Meine, stell dir das mal vor, 1,2 Millionen Deutschschweizer von 5,5 Millionen Deutschschweizer. Enorm.
Also nach Einstellung vom Blick am Abend haben der Blick TV gegründet vor knapp einem Jahr. Ein Streamingdienst, also kein klassisches Fernsehen. Geleitet von Jonas Breuer mit sehr viel Einsatz. Bis jetzt haben wir noch keine Zahlen geliefert, wie normal wenn man das Fernsehen hat, dann kann man die Einschaltquoten anschauen bei euch. Münder oder müssen sie nicht veröffentlichen? Haben sie ja nicht veröffentlicht? Aber irgendwann müssen sie irgendwie doch Farbe bekennen, oder?
Ja, absolut. Ja. Also wir werden auch Zahlen veröffentlichen. Im Moment haben wir das noch nicht gemacht, weil wir müssen ja auch ein bisschen ausprobieren, was läuft nicht, inhaltlich, aber auch, wie tun wir Blick TV präsentieren. Wir haben gerade seit dieser Woche einen neuen Player, wo man Blick TV direkt auf der Blick-App und auf blick.ch dann sieht, wenn man draufkommt.
Und wieso erst jetzt? Nach fast einem Jahr? Das hätte ich von Anfang an haben müssen.
Also wir sind im Februar gestartet und ich finde das eigentlich extrem schnell. Oder? Wir sind zuerst mit einem Player gestartet, wo man muss anklicken muss, zum Blick TV anschauen. Und wir müssen ja ausprobieren, was wollen denn unsere Userinnen und User. Und eine Erwartung, die sich jetzt zum Beispiel nicht erfüllt hat, ist, dass die einsteigen und exklusiv Blick TV schauen, dann wieder aussteigen, wenn die Wiederholung kommt. Und darum haben wir gesagt, jetzt müssen wir den Player anpassen, dass es direkt auf der Seite kommt, dass ich parallel das kann nutzen. Also das ist ein neues Projekt, das erste Web-TV von der Schweiz. Und ich finde, wie du richtig sagst, Jonas Breuer und sein Team macht das hervorragende Arbeit, aber wir müssen ausprobieren, was läuft und was läuft nicht.
Du bist jetzt 45, also im besten Alter, oder? Aber schon 4 Jahre Blickchef. Wie lange hast du das Gefühl, kann man diesen Job machen?
Du, ich weiss es nicht. Im Moment fühle ich mich tatsächlich total im Saft. Das macht einem wahnsinnig viel Freude. Wir haben extrem interessante Projekte. Blick TV, wo jetzt gestartet ist. Blick Romandie, wo nächstes Jahr kommt. Also ich sage immer so, mein Ziel ist eigentlich, der Blickchefredakteur zu sein, der am längsten im Amt ist. Sitzt der Blick. Das ist ambitioniert.
Wie lange musst du noch machen?
Ja, also der Rekord, der Blick jetzt in 1959 und der Rekord ist bei 6 Jahren. Also, aber das heisst nicht, dass das ist der Fridolin Luchsinger gewesen.
Genau, der ewige Fridoli, der Frido, der hat das gemacht. Der ist vielleicht sogar ein bisschen ähnlich wie du. Der hat sich einmal ein bisschen durchgeschlängelt, sagen wir mal so. Aber jetzt nochmal rasch zu Blick TV. Haben die dort... Gewinn? Machen Sie Gewinn? Oder wie gross sind die Verluste?
Nein, Gewinn machen wir noch nicht. Das ist aber auch nicht im Businessplan vorgesehen.
Aber wie viel? Ja klar, ich weiss.
Ja, aber wie viel Verluste? Aber
das ist Zahlen reden wir nicht.
Ja.
Man kann doch über alles reden. Wieso kann man über Zahlen nicht reden? Das ist sehr selten. Wir sind ein Kommunikationsunternehmen und wollen nicht kommunizieren. Das ist irgendwie schon speziell.
Wir sind ein Familienunternehmen und da tut man weniger Zahlen offenlegen als die anderen. Aber Blick TV ist das Investment. Das kostet Geld im Moment, aber es wird... hoffentlich einmal Geld verdienen, weil man sieht, dass weltweit bewegt Bild die Zukunft ist. Darum haben wir in Blick TV investiert. Und das ist das Schöne am Haus Ringier, wo es Familienunternehmen ist, dass man eben langfristig denkt.
Corona-mässig, wie sind jetzt die Einnahmen beim Blick? Oh, man gibt ja keine Zahlen. Wie sind denn die jetzt ja zurückgegangen, werbemässig?
Oh, da habe ich jetzt sogar ausnahmsweise eine Zahl.
Nein! jetzt schockierst du mich, jetzt bin ich völlig
die Werbeeinnahmen, ja. Also jetzt, wenn wir es hochrechnen auf Ende Jahr, 12% tiefer. Als vor einem Jahr.
Genau. Das ist aber viel spürbar. Mehr kann man ja gar nicht. Ja, aber es ist nicht mehr so
nicht
viel.
Super dramatisch.
Das Jahr vorher, wie war es da gewesen?
Nein, das ist jetzt die minus 12% sind im Vergleich zum letzten Jahr.
Gut, eben. Und vorher, also jedes Jahr 12% weniger, da kann man rechnen, wenn es dann gegen Null geht,
nein,
oder?
Das ist nicht so. Also die Print-Einnahmen, die gehen zurück. Digital steigt, das ist so der langjährige Trend. Und jetzt haben wir einfach so die Delle. Januar, Februar sind wir noch über Budget gewesen, weil wir eigentlich sonst gut aufgestellt sind und sind eigentlich voller Freude das Jahr. Und jetzt hat es natürlich die Delle gegeben, wie bei allen anderen auch. Aber es wird sich hoffentlich auch wieder erholen.
Danke vielmals, Christian. Danke vielmals für die Informationen. Danke vielmals, dass du dich dem nicht ganz unkritischen Interview gestellt hast. Das ist der nächste Titel.
Nathalie vom Gilbert Beco.
Gilbert Beco, Nathalie.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de
France. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.